Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Schön, dass du mit dabei bist, egal wann du uns hörst, egal wo du uns hörst, Hauptsache du bist mit dabei.
Wir sind im September angekommen und befinden uns quasi on the road to Creeptober. Und was soll ich sagen? Code Orange, liebe Creepies, Code Orange. Und es war noch nie so ernst wie jetzt. Denn du strömst genau wie ich jedes Jahr ab Juli in die Läden und durchstöberst jede Ecke, ob der erste Kürbis, die erste Fledermaus oder die erste Pumpkin-Spice-Kerze in den Regalen zu finden ist. Die Rede ist natürlich von TK Maxx und den Halloween-Schätzen, die man dort immer findet.
Und das Beste, bei TK Maxx gibt es immer den besseren Deal. Dort kannst du eine riesige Auswahl an Halloween-Deko, an Home-Artikeln, Party-Zubehör, Accessoires und Kids-Kostüme für den Code Orange entdecken und das bis zu 60% günstiger als der UVP. Aber pst, die Halloween-Pieces sind heiß begehrt und was weg ist, ist weg bei TK Maxx, also schnell in den nächsten Store oder du shoppst im Onlineshop auf www.tkmaxx.com.
Ach so, und nochmal, pst, denn wir haben uns natürlich zusammengetan. Yep, richtig gehört. Und deshalb können wir dir jetzt auch voller Stolz sagen, dass dir die heutige Folge von TK Maxx präsentiert wird. Und damit du dich jetzt so richtig schön einspooken kannst, haben wir 3x100 € Gutscheine für dich. Die kannst du deutschlandweit in allen TK Maxx Filialen und natürlich auch im Onlineshop einlösen. Was du dafür tun musst, auf Instagram gehen und am Gewinnspiel auf unserer Seite teilnehmen.
Wir wünschen dir viel Glück und vor allem viel Spaß beim Shoppen und sagen natürlich nochmal ein riesiges Dankeschön an unseren Werbepartner TK Maxx.
Lohnt sich. Ich war auch erst vor kurzem da. Hab's auch gepostet.
Ach was.
Ja, aber weiter geht es jetzt mit dem heutigen Fall. Denn da bin ich über eine Geschichte gestolpert, beziehungsweise ein Foto, bei dem ich sofort wusste, dieser Fall, der muss in die Creepy Hour. Es ist ein Fall, der auch gut in den Creeptober gepasst hätte tatsächlich, weil er schon fast ja wie ein Real-Life-Horrorfilm wirkt. Es geht um einen Truckfahrer, der Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit suchten, an Raststätten mitnahm und sich als freundlicher und hilfsbereiter Mann ausgab, sich dann aber als ein schierer Albtraum entpuppte. Das ist der Fall von Robert Ben Rhodes, besser bekannt als der Truckstop-Killer.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Wir starten mit einer kleinen Love Story. Sie führt uns nach Pasadena, Texas und ins Jahr 1990. Die 14-jährige Regina K. Walters wuchs in einer Familie auf, die bereits durch den Selbstmord von Reginas Schwester schwer gebeutelt war. Durch diesen Verlust zerbrach auch die Ehe der Eltern und Regina war verzweifelt auf der Suche nach Geborgenheit.
Und genau diese Geborgenheit, die fand sie in Ricky Lee Jones, ihrem damals 18-jährigen Freund. Er stammte selbst aus zerrütteten Familienverhältnissen und hatte in Pasadena nicht wirklich ein Zuhause. Beide hatten also große Probleme, sich in ihrem Umfeld zurechtzufinden und fühlten sich verloren. In einer naiven und romantischen Vorstellung kamen sie also zu dem Entschluss, gemeinsam durchzubrennen. Und so kam es, dass Regina am 3. Februar 1990 ihre Tasche packte und mit Ricky davonlief.
Das Verschwinden der Minderjährigen fiel natürlich sofort auf. Und so wurde Regina Walters am 4. Februar, also am nächsten Tag, durch ihre Mutter beim Pasadena Polizeibüro als vermisst gemeldet. Die Beschreibung lautete, Regina war 14 Jahre alt, 1,50 Meter groß und wog ca. 45 Kilogramm. Sie hatte langes, gelocktes, braunes Haar. Es wurden also Flugblätter und Vermisstenanzeigen in der Stadt verteilt, auch eine Belohnung wurde ausgesetzt. Alle dachten, dass die 14-Jährige nur untergetaucht war, denn Regina war bereits vorher schon immer mal wieder abgehauen, kam aber immer wieder zurück. Dieses Mal sollte es anders sein.
Durch eine Befragung kam sehr schnell heraus, dass das junge Paar plante, nach Mexiko zu Rickys Verwandten zu gehen, um dort ganz neu anzufangen. Das Schwierige an dieser Sache war aber, dass keiner der beiden ein Auto hatte, was bedeutete, dass sie trampen mussten. Und da Ricky wegen Diebstahls auf Bewährung war, konnten die Beamten wenigstens einen Haftbefehl ausstellen, um so besser nach ihm und somit auch nach Regina zu suchen. Doch sie konnten natürlich überall sein. Die Suche gestaltete sich also äußerst schwierig. Bis dann plötzlich am 17. März
das Telefon beim Vater von Regina klingelte. Ein fremder Mann rief an und ließ sich erst einmal bestätigen, ob er wirklich der Vater von Regina sei. Als dieser das bejahte, erzählte der Mann am anderen Ende der Leitung, dass er wüsste, wo Regina sei. Sie würde sich auf dem Dachboden einer Scheune befinden, aber er hätte einiges an ihr verändert. Zum Beispiel hätte er ihr die Haare abgeschnitten. Auf die Frage, ob Regina noch am Leben sei, legte der Anrufer einfach auf. Und plötzlich war die Situation eine ganz andere. War Regina vielleicht nicht nur weggelaufen? Ist sie vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Eine der schlimmsten Vorstellungen für die ohnehin schon besorgten Eltern.
Noch am Abend klingelte an diesem Tag dann auch das Telefon bei Reginas Mutter. Auch bei ihr war ein Mann in der Leitung, der sie aufforderte, am nächsten Morgen zu einem Treffpunkt vor einem Supermarkt zu kommen, denn er wüsste etwas über ihre Tochter. Da die Polizei nach dem Anruf bei ihrem Ex-Mann schon so etwas vermutet hatte, war Reginas Mutter vorbereitet. Die Polizei stellte ihr ein Gerät zur Verfügung und so konnte sie das Telefonat aufzeichnen. Sie informierte unmittelbar nach diesem Anruf die Polizei, die sie dann am nächsten Morgen begleitete und undercover beobachtete. Doch auch nach 2 Stunden. Kein Mann, kein Zeichen von Regina, nichts.
Es waren andere Zeiten und so dauerte es gefühlt eine Ewigkeit, bis die Auswertung der Telefongesellschaft vorlag. Es kam heraus, dass der Anruf an den Vater von einer Tankstelle aus Anders, Texas kam, 200 Meilen nordöstlich des Wohnorts der Walters. Der Anruf bei der Mutter hingegen kam wohl von einem Münztelefon, das sich ganz in der Nähe befand. Da auch 2 Wochen später weitere Anrufe des Mannes nichts brachten, blieb die Frage, wo war Regina? Und vor allem, war sie noch am Leben?
Dann ein schrecklicher Fund. Am 23. April, also 11 Wochen nach dem Verschwinden von Regina, wurde in Pasadena am Ufer eines Flusses eine zierliche Frauenleiche gefunden. Die Überreste waren so stark verwest, dass eine Identifizierung nur über das Gebiss möglich war. Doch nach der Überprüfung der Dentalberichte von Regina, dann die Erkenntnis. Hierbei handelte es sich nicht um das 14-jährige gesuchte Mädchen.
Es vergingen Monate ohne eine Sichtung und auch ohne weitere Anrufe, bis es dann im Herbst zu einem weiteren Leichenfund kam. Diesmal in Mineville, Texas. Wieder war es eine zierliche junge Frau. Wieder war es aber nicht Regina Walters.
Ende September war dann ein Farmer in Greenville, Illinois, gerade in seiner verlassenen Scheune zugange, als er einen grausigen Fund machte. Zwischen dem Heu lagen Knochen. Knochen, die eindeutig menschlicher Natur waren. Er verständigte also sofort die örtliche Polizei. Jetzt muss man dazu sagen, dass zwischen Pasadena und diesem Ort mit dieser Scheune fast 1000 Meilen lagen. Also konnte hier erstmal keine Verbindung zur vermissten Regina hergestellt werden. Es dauerte, bis der Gerichtsmediziner das ungefähre Alter und das Geschlecht der Leiche bestimmen konnte. Es handelte sich hierbei um ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren.
Als Todesursache wurde Strangulation festgestellt, da das Skelett immer noch einen Draht um den Hals hatte, der 16 Mal um den Hals gewickelt war. Es war fast ein Wunder, dass der Kopf dabei nicht abgetrennt wurde. Der Todeszeitpunkt wurde auf ungefähr 9 bis 12 Monate vor dem Fund geschätzt. Also wurde die Datenbank durchforstet und das war bezeichnend, denn von 1989 bis 1990 gab es 950 Vermisstenfälle in den USA, die mit der Altersgruppe und Kategorie übereinstimmten. Es wurde versucht, weiter einzugrenzen und man verständigte hunderte Beamte im ganzen Land, die diese offenen Fälle bearbeiteten. Zum Glück auch die Beamtin, die den vermissten Fall um Regina Walters bearbeitete.
Es begann sofort ein reger Austausch zwischen den Beamten und es wurde verglichen. Der Anrufer, der die Scheune und die abgeschnittenen Haare erwähnte, alles passte. Also kamen wieder die Dentalberichte zum Einsatz, um sicherzugehen, ob es diesmal wirklich die 14-Jährige aus Texas war, die da gefunden wurde. Und leider gab es einen Treffer. 10 Monate nach dem Verschwinden herrschte nun Klarheit. Regina Walters war tot. Aber die Frage war, was war hier passiert?
Also wie wir wissen, wollten Ricky und Regina aus der Stadt raus, also aus Pasadena, so schnell es ging. Sie gingen dafür die Straße entlang und versuchten zu trampen. Ein Truck hielt an und die beiden sahen ihre große Chance. Sie waren ja immerhin zu zweit und der Typ, der anhielt, wirkte auch nett. Die Fahrerkabine war ordentlich, es schien einfach nichts besorgniserregend. Der Fahrer stellte sich als Dusty vor und bot an, die beiden Teenies mitzunehmen. Also stieg das junge Paar ein, nichts ahnend, was ihnen bevorstand. Denn während sie also auf dem Beifahrersitz saßen und sich nett mit dem Herrn mittleren Alters unterhielten, wartete versteckt hinter ihnen eine Schlafkabine im Truck. Eine Kabine, die von Dusty, der in Wirklichkeit Robert Ben Rhodes hieß, dazu genutzt wurde, um unsagbar schlimme Dinge mit jungen Mädchen zu tun. Es war eine Folterkammer.
Ja, was uns nun zum Täter bringt. Wer war Robert Ben Rhodes? Geboren wurde er am 22. November 1945 in Council Bluffs, Iowa. In den ersten Jahren seines Lebens wurde er von seiner Mutter großgezogen, da sein Vater Soldat in der US Army und in Westdeutschland stationiert war. Robert besuchte bereits die Grundschule, als sein Vater vom Auslandseinsatz zurückkehrte. Sein Vater wurde als Held gefeiert und versuchte, dieses Image auch in seiner Heimat weiterzuführen. Er nahm einen Job als Feuerwehrmann an. Was allerdings niemand in der Gemeinde wusste, der Vater war durch den Krieg an sehr viel Gewalt gewöhnt und führte das im Kreise der Familie genauso weiter.
Nach außen schien aber alles ganz normal. Robert war gut integriert, er war beliebt, war gut erzogen, war Teil des Footballteams, des Wrestlingteams, er sang sogar im Chor. Es deutete einfach gar nichts darauf hin, dass er psychische Probleme hatte. Erst im Jugendalter gab es mal Probleme mit der Polizei, weil er in eine Schlägerei verwickelt war und er hatte unerlaubterweise ein Fahrzeug manipuliert, aber es war an sich nichts dabei, was irgendwie in eine verstörende Richtung gedeutet hätte. Nach seinem Abschluss an der Thomas Jefferson High School in Council Bluffs im Jahr 1964 trat er dann dem Marine Corps bei. Er wollte seinem Vater gleich tun, er wollte ebenfalls ja ein Held für sein Land werden.
Dass das alles aber nur Fassade war, wurde dann auch schnell klar. Denn sein Vater wurde wegen Missbrauchs einer 12-Jährigen 2-mal verhaftet und beging dann nach seiner Freilassung auf Kaution Selbstmord. Und obwohl Robert so gerne ein Saubermann-Image gehabt hätte, verstrickte er sich ebenfalls in kriminelle Aktivitäten. Er war nämlich an einem Raubüberfall beteiligt. Nach seiner unehrenhaften Entlassung aus den Marines ging Robert also wieder zurück in seine Heimatstadt Council Bluffs und versuchte es mit dem College. Er lernte auch eine Frau kennen, die er heiratete und beide bekamen ein Kind zusammen. Doch dann brach er das College ab und beschloss, dass er dieses Leben nicht mehr wollte und verließ nicht nur das College, sondern auch seine Frau und sein Kind.
Er versuchte sich dann in diversen Jobs, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bereichen, blieb aber nirgends lange. Er versuchte sogar einmal bei der Polizei, versuchte dort eine Stelle zu bekommen. Das ging aber nicht wegen seiner Vorstrafe. Das zog er dann so lange durch, bis er seine wahre Berufung fand und es ihn nach Houston, Texas verschlug. Robert Ben Rhodes wurde Truck Driver, also LKW-Fahrer. Er war also endlich da angekommen, wo er sich wohlfühlte. In einer Stadt, in der die Vorgeschichte um seinen Vater nicht überall herumgeisterte. Er war in einem Beruf, der ihn erfreute, der ihm Spaß machte, weil er rumkam. Aber noch etwas hat er für sich und seine Persönlichkeit entdeckt. Seine sexuelle Seite. Er merkte, dass BDSM ziemlich viel in ihm auslöste.
Was ja völlig in Ordnung ist, wenn es denn auf beiden Seiten abgeklärt und einvernehmlich ist. Das Zauberwort lautet Konsens. Ein Wort, mit dem Rhodes aber nicht sehr viel anfangen konnte. Er war zwar Teil der BDSM-Community und nahm an BDSM-Partys teil, aber die wichtige Seite von Absprachen und Aftercare war ihm eher lästig als wirklich wichtig.
Er fand in dieser Zeit auch wieder eine Frau, die er heiratete, aber wirklich investiert hat er in die Ehe nicht. Er war viel mehr mit seinen Sexspielen beschäftigt, als sich um seine Frau zu kümmern. Sein BDSM-Name war übrigens Whips and Chains, also Peitschen und Ketten. Und wahrscheinlich hast du es dir schon gedacht, ja, diese Ehe hielt nicht besonders lange. Aber alle guten Dinge sind bekanntlich drei und so heiratete er in den frühen 80ern seine dritte Frau, das war Deborah Davis. Sie hatte er in einer Bar getroffen, die er regelmäßig in Pilotenuniform besuchte. Er stellte sich ihr übrigens ebenfalls unter dem Namen Dusty vor und erzählte ihr, was er für ein tolles Leben als Pilot hätte. Anfangs gab er sich auch richtig Mühe, er war liebevoll, er war nett, bis sie sich verliebt hatte.
Dann kam natürlich alles raus, aber Deborah blieb bei ihm. Nach und nach offenbarte sich Rhodes, war es ich, und er wollte seine Frau ebenfalls in die BDSM-Szene einführen. Was darin resultierte, dass es plötzlich das Normalste der Welt war, dass er Sex mit anderen Personen hatte. Eines Tages kam sie sogar nach Hause zu einem Sexsklaven, den er für sie besorgt hatte. Da sie das aber alles überhaupt nicht wollte, fing Rhodes an, sie regelmäßig verbal, körperlich und sexuell zu missbrauchen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren sie eben bereits verheiratet. Das Leid der Frau ging also über ein paar Jahre, bis sie schließlich endlich den Mut fand, ihn schlussendlich zu verlassen. Und ab diesem Zeitpunkt war Robert Rhodes mehr auf der Straße und in seinem Truck als sonst irgendwo. Und er fing an zu kombinieren. Nämlich seine sexuelle Vorliebe und seine Mobilität als Truckfahrer. Und so entstand seine fahrende Folterkabine. Er fing an, Tramper, vorwiegend Frauen und Prostituierte, an Truckstops mitzunehmen.
Und wie vorhin schon gesagt, Robert Rhodes, ja, er sah nett aus, er wirkte harmlos, sein Truckchen sauber und gepflegt, genau wie er auch. Aber sein liebenswürdiges Erscheinen, diese anfänglich auch netten Gespräche, das alles verschwand, sobald die Stadt oder irgendeine belebte Straße im Rückspiegel immer kleiner wurde. Dann wurde es still in der Fahrerkabine, bis er dann plötzlich über tote Mädchen sprach, die es am Rande der Straße immer wieder gäbe.
Ein Wechsel in seiner Person wurde offenbart, den man, so sehr man es sich in der Situation wahrscheinlich auch erhofft, nicht mehr wegignorieren konnte. Und spätestens als der Truck dann von der befestigten Straße abfuhr, wurde dieses unangenehme Gefühl zur bitteren Realität. Rhodes zückte meist ein Messer, parkte den Truck und wies seine Mitfahrerinnen an, in den hinteren Bereich der Kabine zu gehen, wo sich seine fahrende Folterkammer befand. Dort befand sich ein Koffer mit Ketten, Handschellen, Sexspielzeug, aber auch mit Nadeln und anderen Dingen, die man dort am wenigsten sehen möchte.
Die Opfer kettete er dann an so eine Art Vorrichtung und so fuhr mit seinen angeketteten Opfern durch die USA. Niemand wusste, dass sich ein hilfloses Mädchen, das als Sexsklavin fungierte, in dem Truck war. Und so fuhr Rhodes über Tage, über Wochen durch das Land. Und wann immer ihm danach war, ging er in diese versteckte Kabine, um Unaussprechliches mit seinen Opfern zu tun. Er tat das so lange, bis er das Interesse an den Opfern verlor. Und das hatte dann meist deren Tod zur Folge.
Man kann sich also vorstellen, welches Schicksal Regina in diesem Moment erleiden musste. Wir wissen heute viel mehr als die Ermittler damals, die natürlich keinen Trucker im Visier hatten, sondern sich auf die Person konzentrierte, mit der Regina davongelaufen war, nämlich Ricky Lee Jones. Von dem 18-Jährigen fehlte aber jede Spur. Ihn zu finden hatte nun oberste Priorität in diesem Fall, denn er war die einzige Person, die entweder etwas mit dem Mord zu tun hatte oder wusste, was passiert war.
Was zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand wusste. Ricky oder vielmehr seine Überreste wurden bereits am 26. Mai 1990 gefunden. Er konnte allerdings nicht identifiziert werden und galt als sogenannter John Doe, also als nicht identifizierte Leiche. Und auch das war nicht bekannt. Regina und Ricky waren nicht die einzigen Opfer. Um das zu verstehen, müssen wir noch einmal in der Timeline zurückspringen. Denn wie sich später herausstellte, trieb Robert Ben Rhodes dieses kranke Spiel bereits seit 15 Jahren.
Wir erinnern uns jetzt mal an die Vielzahl von vermissten Fällen, die nur auf Reginas Beschreibung passten. Wir denken an die zwei Leichenfunde, die nicht Regina Walters waren. Das gibt uns einen Eindruck davon, wie leicht es in den 80ern und in den 90er Jahren war, vielleicht auch heute, auf den Highways der USA Verbrechen zu begehen. Diese Infrastruktur, gepaart mit den vielen Ausreißern und sozial schwächeren Menschen, war der perfekte Nährboden für Serienmörder und andere skrupellose Menschen. Und einer davon war definitiv Robert Ben Rhodes. Das musste auch die 24-jährige Patricia Candace Walsh und ihr Mann Douglas Scott Ziskowski, 26 Jahre alt, erfahren.
Die beiden waren frisch verheiratet, stammten aus Seattle. Sie waren bereit für ein Abenteuer und wollten zu einem Workshop nach Georgia reisen. Da sie jedoch kein Auto hatten, taten sie das, was in den 80ern halt noch viele taten. Es war normal zu trampen. Im November 1989 machten sie sich auf den Weg. Doch dann verlor sich ihre Spur und sie meldeten sich nie wieder bei ihren Familien. Der Grund dafür war, dass sie in den falschen Truck gestiegen waren, nämlich in den von Robert Rhodes alias Dusty. Anfangs schafften sie es noch bis nach Texas, aber dort nahm das Drama seinen Lauf. Nach nur wenigen Stunden Fahrt lenkte Rhodes seinen Truck auf eine einsame Straße, zog eine Waffe und befahl dem Paar auszusteigen und in den Wald zu gehen. Dort schoss er mehrfach auf Douglas und tötete ihn.
Anschließend brachte er Candace dann zurück in seinen Truck, wo er sie in seiner Folterkammer über eine Woche lang nackt und gefesselt durch die Gegend fuhr. Er folterte und vergewaltigte sie und hielt sie als Sexsklavin, bis er sie schließlich in Utah ermordete. Ihre Leiche wurde am 26. Oktober 1990 gefunden, konnte jedoch lange Zeit nicht identifiziert werden und galt als sogenannte Jane Doe. Die Überreste ihres Mannes hatte man bereits im Januar 1990 in Ozona, Texas, nahe der Interstate 10 gefunden. Aber auch er konnte zunächst nicht identifiziert werden.
Rhodes zog also unbeirrt durchs Land, ließ Leichen in verschiedenen Bundesstaaten zurück und war wie ein Phantom, da es weder zu den Opfern noch zu den Orten eine erkennbare Verbindung gab. Bis sich das Puzzle um ihn schließlich zusammensetzen konnte, brauchte es gute Polizeiarbeit und auch ein wenig Glück. Es gab tatsächlich einen Moment im Dezember 1989, wenige Wochen nach dem Mord an Candace, als ein weiteres Opfer des Truckstop-Killers auf ihn traf, die 18-jährige Shanna Holtz. Sie trampte von Kalifornien aus und geriet an Rhodes, der sie ebenfalls mitnahm und ein grausames Spiel mit ihr spielte. Er fesselte sie mit gespreizten Armen und Beinen im hinteren Teil des Trucks. Er folterte und vergewaltigte sie stundenlang. Wie bei jedem seiner Opfer schnitt er auch ihr die Haare ab. Ein Ritual für ihn und eine weitere Demütigung für seine Opfer.
Auch Shanna hielt er über einen längeren Zeitraum fest. 2 Wochen, um genau zu sein. Aber aus irgendeinem Grund glaubte er, ihre Angst vor ihm sei zu groß, um etwas zu unternehmen. Also ließ er sie auch im vorderen Teil des Trucks sitzen. Diesen Umstand nutzte Shanna geistesgegenwärtig irgendwann aus, als ihre Handschellen zu locker waren. Sie konnte nackt aus dem Truck fliehen und tatsächlich Hilfe holen. Als die Polizei bei ihr ankam, um ihre Aussage aufzunehmen, konnte sie den Namen Dusty und die Firma auf dem Truck nennen. Das führte dazu, dass man herausfand, dass es bei der Firma aus Texas tatsächlich einen Dusty gab. Sein eigentlicher Name war jedoch Robert Rhodes. Jackpot, denn man hatte ihn. Doch zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, welches Blutbad dieser Robert Rhodes wirklich angerichtet hatte.
Als man ihn aufgrund seiner Route, die durch die Firma bekannt war, aufspürte, wurde er auf die Polizeiwache gebracht. Da gab es dann eine Gegenüberstellung mit Shanna. Rhodes und 4 weitere Männer mussten sich hinter einer Einwegspiegelwand stellen und wurden unerkannt von Shanna betrachtet. Doch sie sagte, nein, keiner von denen sei es. Das war jedoch eine Lüge und die Polizei merkte es. Aber die Angst, die Shanna vor ihrem Peiniger hatte, war so groß, dass sie nichts sagen wollte. Sie wollte einfach nur weg, wollte nicht die Wut des Mannes auf sich ziehen, der sie gefoltert hatte.
Also wurde Robert Ben Rhodes laufen gelassen. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Geschichte. Denn Regina und Ricky trafen im Februar 1990 auf ihn. Also nur wenige Wochen nach dieser Vorladung auf dieser Polizeiwache. Dieser Mord hätte also definitiv verhindert werden können. Wir wissen, dass die Anrufe bei Reginas Eltern nach ein paar Wochen aufgehört hatten. Das lag daran, dass Robert Ben Rhodes am 1. April 1990 auf der Interstate 10 in Arizona verhaftet wurde.
Und das geschah, während er gerade wieder ein Opfer in seinem Truck malträtierte. Eine Highway Patrol näherte sich in dieser Nacht dem Truck von Rhodes, der mit eingeschaltetem Warnblinker am Straßenrand stand. Als der Polizist anhielt, um nachzusehen, ob der Fahrer Hilfe benötigte, fand er eine Szene vor, mit der er nicht gerechnet hatte. Er entdeckte eine nackte Frau in der Schlafkabine des Trucks. Sie war gefesselt und schrie um ihr Leben. Neben ihr befand sich Robert Ben Rhodes. Der Polizist nahm ihn fest und befreite die Frau.
Als die Frau, deren Name nicht öffentlich gemacht wurde, befragt wurde, erzählte sie, dass der Mann sie seit Tagen dort gefangen hielt. Dann gab sie noch etwas zu Protokoll, das die ganze Sache endlich aufklären sollte. Sie sagte nämlich, dass der Mann ihr während der Folter erzählt habe, dass er das alles hier seit bereits über 15 Jahren machte. Auf diese Aussage angesprochen, versuchte Rhodes, die Glaubwürdigkeit des Opfers herunterzuspielen. Sie sei schließlich eine Tramperin, die sich für eine Mitfahrgelegenheit anbot und mit Sex für die Fahrt bezahlen wollte. Alles sei einvernehmlich gewesen. Zum Glück sahen die Beamten das aber anders. Schließlich war die Frau gefesselt vorgefunden worden. Von Einvernehmlichkeit konnte hier also keine Rede sein. Er wurde in den folgenden drei Punkten angeklagt. Tätlicher Angriff mit Körperverletzung, sexuellem Übergriff und Freiheitsberaubung.
Da der Truck nun in Arizona stand, informierte man Rhodes' Arbeitgeber in Texas. Dieser zeigte sich verwundert und meinte, dass Rhodes doch bei der letzten Gegenüberstellung freigesprochen wurde. Wir erinnern uns, Shanna Holt hatte ihn nicht identifiziert. Mit dieser neuen Information und der Aussage des Opfers über die Aktivitäten der letzten 15 Jahre wurde der Truck nun genauer untersucht. Und ich denke, alleine diese Folterkammer war schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier deutlich mehr im Busch war.
Abgesehen von den Folterinstrumenten und den professionell installierten Vorrichtungen, um Menschen gefangen zu halten, gab es dann noch etwas sehr Relevantes im Truck. Eine Kamera mit einem Film darin wurde gefunden. Als die Fotos auf diesem Film entwickelt wurden, offenbarte sich eine Sammlung von Bildern unterschiedlicher Frauen. Allen war die Angst und das Leid ins Gesicht geschrieben. Einige Fotos zeigten die Praktiken von Rhodes, andere verängstigte Frauen, die in die Kamera schauten. Und wie eingangs schon erwähnt, gibt es da ein besonders bekanntes Foto aus dieser schrecklichen Sammlung. Es zeigt nämlich die 14-jährige Regina Walters. Und das nur wenige Stunden vor ihrem Tod in der Scheune, in der ihre Überreste gefunden wurden.
Du hast es schon erwähnt, diese Angst im Gesicht ist das Erste, was auffällt. Die abgeschnittenen Haare, ganz kurze Haare, trägt sie auf dem Bild. Abwehrhaltung, beide Hände von sich gestreckt, bleibt weg von mir. Sie hat ein Kleid an, schwarzes Kleid, die Knöpfe sind offen, trägt hier noch High Heels. Sie ist blass und ja, es ist spannend, wie Angst durch ein Bild durch auf den Betrachter kommen kann.
Absolut. Ja, es gibt auch noch ein weiteres Bild von ihr, auf dem sie sich den Mund zuhält, also auf dem sie sich die Hand vor den Mund hält und wie eben schon gesagt, ihre Haare ganz kurz abgeschnitten sind.
Sehr bezeichnendes Bild und wie immer bei diesen Fällen macht es alles noch realer, wenn man solche Bilder von den Tatorten und so weiter vor sich hat. Für mich jetzt geht da gleich so mal die nächste Stufe los.
Ja, sie hat auch so ein Halsband, also ich würde sagen so ein Choker an dem man anziehen kann, um sie zu würgen. Ja, und an diesem Punkt setzte sich das Puzzle dann langsam aber sicher zusammen. Zwar wusste man nicht sofort, wer die Frau oder allgemein die Frauen auf den Fotos waren, aber mit dem Fund von Reginas Leiche im September, die ja ebenfalls zunächst als Jane Doe galt, fügten sich immer mehr Teile zusammen. Und da man dann auch Rickys Überreste zuordnen konnte, wurde der Ablauf klarer. Ricky war genau wie der Ehemann von Candace Walsh sofort durch einen Kopfschuss getötet worden, da Robert Rhodes nur die Frauen am Leben ließ, um sie als Sexsklavinnen zu halten. In seiner Wohnung, also in Rhodes Wohnung, konnte man übrigens dann auch noch das Tagebuch von Regina sicherstellen, was die Anrufe bei ihren Eltern erklärte. Was wir heute wissen ist, dass Regina ganze 4 Wochen lang leiden musste. 4 Wochen fuhr Rhodes mit ihr in seiner Kabine durchs Land, bevor er schließlich an jener Scheune diese schrecklichen Fotos von ihr machte und sie anschließend auf brutalste Weise erdrosselte.
Rickys Überreste, die im Mai 1990 gefunden wurden, konnten erst 2 Jahre später als seine identifiziert werden. Im Fall von Candace und Douglas sah es ähnlich aus. Scotts Überreste wurden ebenfalls erst 1992 identifiziert. Candace wurde erst 2003 als eines von Rhodes Opfern identifiziert. Es ist unglaublich, wie lange es dauerte, bis diese Fälle aufgeklärt wurden.
Während also das wahre Ausmaß und die genaue Anzahl der Opfer von Robert Ben Rhodes im Dunkeln lagen, saß er wegen der Entführung des Mädchen, das dank des Highway-Polizisten gerettet werden konnte, bereits im Gefängnis. Dann kam jedoch die Anklage wegen des Mordes an Regina Walters hinzu. Der Fund ihres Tagebuchs, die Fotos sowie der Abgleich seiner Routen mit den Anrufen bei den Eltern reichten aus, um ihn dafür anzuklagen. Am 11. September 1992 bekannte sich Rhodes dann schuldig, Regina Walters ermordet zu haben und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Später im Jahr 1994 wurde er auch wegen dem Mord an Douglas und Candace verurteilt. Auch hier erhielt er lebenslange Haft, entging jedoch immer der Todesstrafe, indem er in jedem der Fälle einen Plea-Deal einging.
Rhodes wurde zwar nur wegen 3 Morden verurteilt, aber die tatsächliche Zahl seiner Opfer liegt im Dunkeln. Es wird vermutet, dass Robert Ben Rhodes zwischen 1975 und 1990 mehr als 50 Frauen gefoltert, vergewaltigt und getötet haben soll.
Derzeit sitzt er immer noch im Menard Correctional Center in Illinois. Er ist inzwischen 78 Jahre alt und nur er weiß, wie schlimm das Ausmaß seiner Taten in der Anzahl war und wie viele Todesopfer es in Wirklichkeit gab. Es ist ein wirklich, wirklich krasser Fall.
Ich hatte irgendwie die ganze Zeit einen Film vor Augen, als wir den Fall präsentiert haben. Es haben sich vielleicht durch diese Highway-Thematik aber sofort Bilder aufgebaut. Also ich konnte alles so ganz klar vor mir sehen, wie das alles ablief.
Es gibt so viele Leute, die so agiert haben. Und es macht es natürlich total einfach, wenn du keinen persönlichen Bezug zu den Menschen hast. Also wo setzen Ermittler denn an? Sie setzen erstmal im Umfeld des Opfers an. Sind es Beziehungstaten oder welchen Anlass gab es? Und wenn einfach jemand auf der Durchreise ist und nichts mit der Person an sich zu tun hat und dann irgendwo auf irgendwelchen Highways quer durch Bundesstaaten fährt, wie willst du das rekonstruieren? Es ist ganz schwierig. Und dieser Fall im Speziellen hat mir auch einen wahnsinnigen Flashback an den Fall vom Toybox-Killer gegeben. Da warst du noch nicht da, Wolfi. Es war auch jemand, der unfassbar viel Energie dafür aufwendete, seine Opfer zu demütigen und gerade in diesem BDSM-Bereich einfach die wirklich unvorstellbarsten Dinge anzutun. Und wenn da jemand einfach eine Folterkammer baut und eine Vorrichtung baut, um Leute über eine längere Zeit festzuhalten, also das sind wirklich ganz schreckliche Bilder, die sich da in meinem Kopf auftun.
Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen vielleicht die Frage hochkam, wie kann man so doof sein und zu jemand Fremden da einzusteigen? Aber kannst du aus heutiger Zeit nicht transferieren?
Waren ganz andere Zeiten.
Das ist wirklich so. Also ich bin damals auch noch getrennt und es war normal. Man sollte es nicht, das wusste man schon und pass auf und so weiter. Mhm. Aber es war nicht ungewöhnlich, dass man sowas machte, gerade unter reisenden Jugendlichen.
Ja, und prinzipiell ist es ja nicht die Schuld von einem Opfer.
Das eh nie.
Also das ist ja sowieso nie der Fall. Aber ich glaube, wenn jemand sich äußerst nett gibt, und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil es in vielen Dokumentationen über diesen Fall immer wieder hieß, er war nett, er hat teilweise die Leute, die ja da vor Ort waren, also er hat die immer als Lot Lizards bezeichnet. Das ist halt so ein Begriff für Menschen, die Mitfahrgelegenheiten nutzen und dafür zum Beispiel im Gegenzug Sex anbieten. Er hat sehr abwertend von diesen Leuten gesprochen, so als wäre es nicht wichtig, ob die verschwinden würden. Und ich glaube, wie er sich da verkauft hat, dass wenn du da in Not bist, eine Mitfahrgelegenheit bekommst, der dich dann vielleicht sogar noch auf einen Burger einlädt und irgendwie so wie der nette Typ von nebenan wirkt oder wie so ein älterer Herr, könnte wahrscheinlich auch der Vater von irgendeiner Freundin von dir sein, dass da relativ schnell eine Vertrautheit entsteht. Und wenn der nett ist und der nett mit dir interagiert, die Fahrerkabine auch sauber ist. Also es gibt ja auch Trucks, die sehen ja aus wie Sau, ne? Da wo du dich schon ekelst. Aber das hat anscheinend alles nicht auf ihn zugetroffen. Und dass man dann vielleicht ein bisschen was übersehen kann, wie willst du es wissen?
Was mich ja sehr ins Rätseln bringt, da hat man ihn ja zum Glück geschnappt.
Ja.
Konnte ihm immerhin 3 Morde nachweisen. Ja. Man weiß, er hat 15 Jahre getobt. Und obwohl man ihn geschnappt hat, gibt es noch so viele ungeklärte Fälle aus diesen 15 Jahren. Wie viele Fälle gibt es denn sonst noch in der Richtung?
Also alleine in diesem Fall hatten wir 2 Leichen am Straßenrand, die ja dann nicht als Regina Walters identifiziert wurden. Und diese Hausnummer, die da an vermissten Fällen nur in dieser Zeitspanne, in dieser kurzen Zeitspanne von 9 Monaten auf das Alter und das Geschlecht dieses Mädchens zutrafen, die übereinstimmend waren, ist erschreckend.
Total.
Und ich denke wirklich, dass da noch sehr, sehr viel mehr passiert ist. Ich glaube aber nicht mal, dass der das überhaupt noch zusammenkriegen würde.
Also 15 das ist, Jahre, ja. Das ist so eine Zeit. Und das muss ja immer ein ähnlicher Ablauf gewesen sein, wie das Ganze passiert ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Und wir wissen ja nur diese Informationen oder haben nur diese Informationen, weil es eben Mädchen gab, die entkommen sind. Die eine durch die Hilfe von dem Polizisten, die andere, weil sie fliehen konnte. Und ich verstehe auch, dass man unfassbar viel Angst vor dieser Person hat, wenn man schon so einen Leidensweg hinter sich hat und sich da natürlich denkt, ja, wie lange wird er denn jetzt weggesperrt?
Glaubst du, das könnte heute so in der Form auch noch passieren?
Es ist so. Also wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß, aber es ist auf jeden Fall bis heute so, dass es sehr viele aktive Serienmörder auf den Highways von Amerika gibt. Also da gibt es auch Statistiken zu, dass es natürlich heute ein bisschen leichter ist, anhand von DNA und DNS einfach irgendwie zu überprüfen, kann man da Opfer zuordnen, ist es ein selbes Muster. Aber wir haben immer noch die Problematik, also gerade in den USA, dass ja da auch die Behörden nicht wirklich miteinander ja zusammenarbeiten. Natürlich gibt's das FBI und auch eine nationale Verbrecherkartei oder Opferkartei. Aber ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist, einen fahrenden Killer tatsächlich zu tracken. Und wie viele Leichen werden dann oft erst gar nicht gefunden oder dann erst ganz viel später nur die Überreste? Und ich finde, wer schon mal in Amerika auf irgendeinem Lost Highway unterwegs war, dem beschleicht ganz schnell dieses Gefühl. Also ich war letztes Jahr in Nevada und wir waren auf dem Weg zu so einer Ghost Town und da war wirklich nichts, einfach nur Wüste und da war auch sonst niemand auf der Straße. Und da ist dann plötzlich hinter uns ein schwarzer SUV angeschossen gekommen ist und relativ dicht aufgefahren ist. Und du weißt, es ist auch ein Land, in dem jeder eine Waffe bei sich tragen kann. Gab es für so einen kurzen Moment auf jeden Fall schon mal so ein kurzes, kannst du mich jetzt einfach überholen oder was willst du denn gerade von mir? Also ich glaube, dass es schon immer sehr tief verankert ist. Nicht umsonst gibt es halt auch diese ganzen Breaking Bad Darstellungen, dass dann da irgendwelche Leichen in den Wüstenteilen irgendwie verscharrt werden. Von daher, also es hat ja alles seine Berechtigung und natürlich sind das irgendwie so Worst-Case-Szenarien, aber die sind ja auch durch irgendwas entstanden.
Ich glaube, diese Größe, dieses Ausmaß von dieser Einsamkeit auf diesen Highways, manchmal die quer durchs Land führen, die begreift man wirklich erst, wenn man da war. Ne?
Und du weißt ja nie, was jemand anderes mit dir vorhat oder im Sinn hat oder ob der jetzt gut dir gesinnt ist oder irgendwas Schlechtes vorhat. Und ich glaube, da sollte man einfach ja ein wachsames Auge drauf haben, wenn man irgendwie auch bei uns auf Landstraßen oder in Wäldern unterwegs ist, dass sowas einfach sehr schnell gefährlich werden kann, wenn man da alleine unterwegs ist.
Ja, man muss nicht gleich jedem misstrauen, aber man sollte auch nicht gleich jedem vertrauen.
Exakt. Aber wirklich, ein krasser Fall hat mich irgendwie total bekommen, weil ich einfach diese Vorstellung so grausig finde.
Durch und durch. Ja, das ganze Szenario kannte ich so auch nicht mit dieser Folterkammer im Truck drin. Also das hatte ich noch nie ansatzweise so irgendwo gelesen.
Ich habe mir auch gedacht, ich weiß ja nicht, gehören Trucks Fahrer immer selbst? Also die gehören, weil dieser Truck hat ja auch der Firma gehört.
Ich glaube nicht, dass die in der Regel den selbst gehören.
Na, weil also die wurden ja auch informiert, ey, dieser Truck steht jetzt da, weil dein Vater verhaftet wurde. Dass da nie irgendjemand den mal, wenn der Urlaub hat oder krank ist, dann fährt. Dass es nicht auftaucht, also dass das niemand sieht.
Na, die Frage ist, wie man sich diese Folterkammer am Ende wirklich vorstellen muss. Ich meine, dass da eine Schlafkabine ist, ist ja richtig und wichtig.
Ja.
Und es kann ja gut sein, dass die mit relativ wenigen Handgriffen umgebaut werden kann. Wenn da nur irgendwelche Vorrichtungen reinkommen, um die Opfer zu fesseln und so weiter, dann fällt das vielleicht gar nicht auf oder man findet irgendeine Ausrede.
Ja, der so ein Koffer, da war ja alles drin. Aber diese Vorrichtungen, dass man da halt also... Keine Ahnung. Jeder, der schon mal irgendwo zu Besuch war und hat gesehen, dass da Ösen am Bettrand sind, der weiß halt Bescheid, oder? Schwierig zu glauben, dass man sowas dann einfach hinnimmt, um da irgendwas festzumachen, wenn es eine Schlafkabine ist. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall eine ganz gruselige Vorstellung.
Gruselige Vorstellung, heftiger Fall, spannender Fall. Wie gesagt, ich hatte sofort Bilder während des kompletten Falls vor Augen, schreit irgendwie nach einer Verfilmung.
Ich glaube, dass es schon ganz viel Einfluss in ganz viele Filme genommen hat. Also ich habe auch bestimmt jetzt irgendwie 5 Filme im Kopf, wo ich mir denke, da wird genau auf sowas angespielt. Ne, steigt da nicht ein und irgendwie so diese Lost Highways und dann irgendwie so ein komischer Truckstop, da wo das Klo ganz eklig ist und irgendjemand nimmt dich mit und macht es nicht und steigt da nicht ein, weil man da einfach so schnell verschwindet. Also ich glaube, es findet schon immer alles seinen Weg in die Popkultur, in Filme und ne und vielleicht ja auch irgendwie so in Urban Legends. Also es schwingt ja immer alles mit. Und kommt halt einfach irgendwie immer von irgendeinem ganz, ganz schlimmen True-Crime-Fall. Ja, nächste Woche wird's auch spannend. Nächste Woche geht's mal wieder, und das ist ganz wichtig, da ist nämlich Freitag der 13., geht's mal wieder an die Geschichten der Creepy Family, da freue ich mich schon drauf. Wird spannend, und wie gesagt, können wir gleich den Freitag, den 13. feiern.
Dann sagen wir mal, war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis nächste Woche.
Bye bye.